Das dritte und letzte Gespräch fängt mit der Frage zum Spannungsverhältnis zwischen Universalisierung und Partikularisierung an. Diese Frage wird auch für den Verlauf des Gespräches bestimmend bleiben.
Ja, das ist also diese Spannung von Allgemeinheit und Besonderheit, von Universalität und Partikularität, ist, die hat es natürlich in sich. Also man könnte sagen, das ist eigentlich das größte, ja, das spannendste, aber auch schwierigste Drama, was in der modernen Philosophie, aber auch in der modernen Politik aufgeführt wird. Also wir erleben ja gerade im Moment diese Explosion von minoritären Identitäten als so eine Art Strukturproblem in den gegenwärtigen Diskussionen. Aber wenn man jetzt nochmal zurückgeht in der Geistesgeschichte der modernen Aufklärung, da gibt es ja einen unglaublich positiv aufgeladenen Begriff von Universalität und Allgemeinheit, beginnend jetzt, sagen wir mal, in der politischen Geschichte mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte spätestens. Also dass man so sehr abstrakte, allgemeine, rationale Prinzipien formuliert und davon ausgeht, dass diese Abstraktion von allen möglichen besonderen Einzelfällen ein Freiheitspotenzial hat. Also das ist die grundlegende Hypothese und die halte ich auch erstmal für richtig. Dahinter steckt ja quasi, stehen ja eine ganze Phalanx von Aufklärungsphilosophien, insbesondere Rousseau in Frankreich und Kant in Deutschland. Da steckt ein riesiges Arsenal an Begriffen und an quasi philosophischen Glaubensüberzeugungen dahinter. Eine zentrale Glaubensüberzeugung ist quasi so einer Mini-Äußerung von Rousseau drin, der sich aber Kant dann angeschlossen hat später, möglichst wenig Gesetze. Also quasi die Frage, wie regelt man Gesellschaften, wie regelt man Interaktionen? Man sagt eben, es sollte am besten nicht so viele Detailregelungen geben und es sollten möglichst allgemeine Gesetze und möglichst wenige Gesetze erlassen sein in der Gesellschaft. Und also das ist im Grunde genommen der Glaube, man quasi nicht so stark in besondere Regelungsmaterien, weil wenn man die jetzt versuchen würde festzulegen im Gesetz, verheddert man sich in Tausenden von Einzelfällen und dann ist die Anwendung eher schwieriger, die gerichtliche Anwendung oder die verwaltungsmäßige Anwendung schwieriger und die Umstrittenheit schwieriger. Aber das sind jetzt natürlich erstmal nur so abstrakte Prinzipien, könnte man sagen. Prinzipiell ist, glaube ich, wichtig, um jetzt erstmal diesen Punkt mit der Allgemeinheit stark zu machen, das ist, wo das überhaupt herkommt, dieser Glaube an Allgemeinheit, nämlich, das ist halt der Übergang von der Feudalgesellschaft zur modernen bürgerlichen Gesellschaft und der Feudalismus zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass er eben kein Universalismus ist, sondern Rechte nur partikular, also die sind sozusagen abgestuft. Alle deine Rechte und deine Identitäten sind im Prinzip spezifisch in Bezug auf deinen sozialen Stand, ja, je nachdem, wo du herkommst, als was du geboren bist, auf welchem Stand, in welchem Status, mit welchem Geschlecht, hast du quasi unterschiedliche jeweilige Rechte. Das ist quasi die Essenz einer Feudalgesellschaft im Grunde genommen, dass es eben keine allgemeinen und gleichen Rechte gibt, sondern besondere Rechte, je nach deiner Geburt im Grunde genommen. Meistens hast du völlig andere Möglichkeiten in der Welt, dich zu bewegen oder Ansprüche zu erheben oder eben auch keine Ansprüche zu erheben. Das heißt, jeder wird sozusagen jedem das Seine wird gesprochen im Grunde genommen, je nach seinem Stand und seinem Platz in der Gesellschaft. Das ist feudal, mittelalterlich gedacht, dass Individuen nie anders jeweils angesprochen werden können und anders behandelt werden dürfen und müssen im Grunde genommen. Also das insofern ist natürlich die Allgemeinheitsidee der Aufklärung ungeheuer emanzipatorisch, weil da eben die Befreiung aller bisher untergeordneten Identitäten und aller untergeordneten Rollen, egal ob das in kolonialreichen Menschen sind, die dann sagen können, ja, oder die sozusagen gegen Sklaverei kämpfen oder gegen Klassenherrschaft oder gegen Geschlechterherrschaft. Also jegliche Form von Minorität kann dann im Namen der Allgemeinheit einen Anspruch erheben. Also das ist, glaube ich, dieses ungeheuer Emanzipatorische daran. Und wie alle anderen modernen rationalistischen Ideen fängt es halt dann an, kompliziert zu werden, wenn es um die Frage geht, wie kann so etwas in der Realität angewendet werden und von wem. Ja, da fängt es dann eben an, im Grunde genommen kompliziert zu werden, so wie ja auch die andere große Frage, das zweite große Drama ist im Grunde genommen natürlich dieses, wir haben dann irgendwann ab dem Moment, wo es dann allgemeines und freies Wahlrecht gibt, das hat ja dann nochmal 100 Jahre gedauert. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch gab es ja noch nicht. Und irgendwann gibt es quasi politische Demokratie in der Gesellschaft, wo alle die gleichen Rechte haben und vor dem Gesetz gesetzgleich sind und wählen dürfen, also volkssouveräne sind, gleichzeitig aber die gesellschaftlichen Strukturen jetzt vielleicht nicht mehr feudalistisch sind, aber dennoch eine Klassengesellschaft immer noch sind. Das heißt, die Ökonomie, die harten Strukturen der Macht in der Gesellschaft sind eben ungleich, durch Ungleichheit charakterisiert, während der politische Staat, die Demokratie durch Gleichheit charakterisiert sind. Also das ist ja das andere große Drama, wo man auch erstmal ja nur ein abstraktes Prinzip von Gleichheit hat, und das prallt aber halt auf die ganzen konkreten Ungleichheiten drauf.
Du hattest gesagt, dass jetzt in dieser Krise, dass das das Problem sei, die ganzen minoritären Identitäten. Kannst du das noch ein bisschen mehr beschreiben?
Naja, das ist eigentlich dieses ganze Massaker, was wir heute haben, diskursiv, wird ja durch zwei große Lager, man könnte jetzt prototypisch sagen, ein eher linkes, ein eher rechtes charakterisiert. Das eine sind halt nationale, ethnische, rassische Identitäten, die sich quasi gegen, also die im Grunde genommen jetzt innerhalb ein und desselben Staates sich faktisch verfassungsfeindlich, also egal ob das US-amerikanische White Supremacy-Leute sind oder in Deutschland irgendwelche Rechtspopulisten oder in Italien oder in Griechenland, die machen ja Folgendes: Sie versuchen den Universalismus, der in den Verfassungen, die sie haben, die alle diese Staaten haben, ja, also wo gewissermaßen das deutsche Volk laut der Verfassung des Grundgesetzes sind ja nicht die Bio-Deutschen, sind nicht ethnisch Deutsche, sondern sind die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und dagegen haben sich eben rechte Bewegungen formiert, die sagen, nein, das müssen wir quasi wieder zurückdenken. Und zurück heißt natürlich in eine Zeit, bevor es Staaten gegründet wurden, in eher ethnokulturell geeinte kleinen Nationen, kleinen Gemeinschaften. Ja. Das Gleiche passiert in den USA, die sozusagen sich zurückfantasieren in eine Zeit, wo es halt noch Rassensegregation und White Supremacy oder solche Sachen gegeben hat. Also das, und auf der anderen Seite haben wir eben, sagen wir mal, das, was dann ja klassisch als Identitätspolitik bezeichnet wird in den Debatten der letzten Jahre und Jahrzehnte, quasi linke Version der Identitätspolitik, ist ja eben nicht im Namen jetzt von ethnokulturell geeinten Nationen, sondern im Namen, also die sich als Mehrheiten sehen und die vielleicht jetzt arithmetisch auch teilweise in manchen Gegenden der Welt ja auch als Mehrheiten gelten können, rechnerisch, dass man jetzt quasi von Minderheiten, also benachteiligte Minderheiten, deren partikulare Identität aufrüstet und versucht, gesellschaftlich in Stellung zu bringen. Ja. Mhm. Und das sind ja quasi die beiden großen Lager, die im Grunde genommen ganz stark das Geschehen bestimmen, also quasi eine majoritäre Logik auf der einen Seite mit mehr oder weniger rassistischer Komponente und eine minoritäre Logik, die sich ganz stark auf Minderheitenidentitäten fokussiert und die, wo man eben mittlerweile schon sehen kann, also schon länger hat sehen können, meines Erachtens, dass das natürlich auch ein großes Problem ist, diese Zwangsidentität, die dann damit eintritt, dass ich sehr stark als Angehörige oder Angehöriger einer bestimmten Gruppe, ja, also männlich, weiblich, alt, jung, die und die sexuelle Orientierung, die und die kulturelle Herkunft und dann im Grunde genommen eben auch wieder das einschnappt, ich quasi Zwangsmitglied bin in meiner jeweiligen Bezugsgruppe. Und das fällt natürlich zurück historisch, ist eine Regression hinter das erreichte Niveau an Allgemeinheit von Rechten, ja, und von sozusagen Identitätsmöglichkeiten, die mich eben gerade nicht festlegen auf meine Herkunft, auf meine Klassenzugehörigkeit, auf mein Geschlecht, auf meine sexuelle Orientierung und auf all diese Dinge. Also quasi diese Gruppenzugehörigkeitsgeschichte ist in beiden Fällen, sowohl bei der rechten Variante wie bei der linken Variante, ein Problem.
Denkst du, dass eigentlich eine Identifizierung des Einzelnen mit diesem universellen Subjekt, sage ich mal, anzustreben wäre?
Auf jeden Fall. Wenn man dazu sagt, dass es eben das universelle Subjekt ist, eben eine Rechtsfigur. Ja, es ist keine Identität. Also es ist ja in dieser Diskussion, die in der jahrhundertelangen Kritik und Selbstkritik der Aufklärung wurde ja immer wurden alle diese Begriffe Gesetz, Vernunft, Allgemeinheit, Subjekt, Wille angegriffen. Und sie wurden sehr stark in zu großen Teilen mit falschen Argumenten angegriffen, nämlich dass unterstellt wurde, dass da quasi eine Identität drunter steckt. Ja, also quasi die Anmaßung, also dass dem schon wieder partikulare Identitäten untergeschoben werden. Also sprich, dass man letztlich vor Augen hat ein männliches, weißes Mittelschicht-Subjekt, ja, mit bestimmten Mainstream-Orientierungen, mit bestimmten Mainstream-Ansichten und so weiter, was per se schon wieder bestimmte Minderheiten ausschließt. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass von der Vernunft her, von der philosophischen Konstruktion her, die Abstraktheit und Allgemeinheit eines modernen Subjekts eben gerade idealerweise sämtliche Identitäten offen lässt. Das heißt, im Wesentlichen ist es eben ein als reine Vernunft und als reine Rechtskonstruktion konstruiert oder veranlagt, die gerade nicht mich definiert und die mich gerade nicht identifiziert, das heißt, die mich idealerweise freilässt in meine Identität. Das dient im Grunde genommen, diese ganze Apparatur der Aufklärungsbegriffe, die dient eben im Grunde genommen nur meinem Rechtsschutz, ja, also dass ich Menschenrechte geltend machen kann, dass ich politische Souveränitätsrechte geltend machen kann, dass ich gegen Diskriminierungen, gegen Ausschlüsse, gegen Herrschaftsverhältnisse opponieren kann, aber dies heißt, die schreibt mir gerade keine Identität vor. Deswegen würde ich jetzt erstmal, das ist ja eine der großen Diskussionen auch innerhalb vieler sozialer Bewegungen, vor allem im Feminismus, wo es im Prinzip einen Differenzfeminismus gibt, der sehr stark auf weiblichen oder in Anführungszeichen Identitäten insistiert. Aber es gibt eben auch andere Feminismen, die im Grunde genommen die viel stärker universal argumentieren, also die quasi dann Gender sehr stark als Rollenverhältnis definieren und die viel abstrakter argumentieren und dieses viel stärker rein als ein politisches Umverteilungsproblem, also ein Rechtsproblem thematisieren und nicht so sehr als ein Identitätsproblem. Ja, also gerade diese Zwangsidentifikation, dass ich mit meinem Geschlecht dann identisch zu sein habe, hinterfragen. Und dafür, für diese Nicht-Identifikation braucht man, glaube ich, abstraktere Begriffe, Allgemeinbegriffe. Ja, weil man sonst landet, ist es eben sehr, geht es sehr schnell, dass man in irgendwelchen komischen Identitäten drin landet, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Ja, also ich wäre jetzt ja zum Beispiel ein, also sozusagen straight, white, middle class. Und das sind natürlich alles Sachen, mit denen ich mich nicht identifizieren möchte.
Also das würde dann ja auch mit diesem Rechtssubjekt, würde das ja im Prinzip auch bedeuten, also einerseits, dass es an eine Art von Staatlichkeit gebunden ist und andererseits, dass dieser Staatsbürger wiederum aber nichts mit einer Nation zu tun haben muss.
Das ist ja eben eine politische Setzung, wie definieren wir Staatsbürgerschaft oder Staatlichkeit. Da geht ja auch jeder Staat eigene Wege, zum Beispiel im Staatsangehörigkeitsrecht. Das heißt, das ist eine rein politische Definition, wie definieren wir Deutsch. Und wie gesagt, das ist im Laufe der Geschichte, das ist gerade der Witz an Demokratie, dass es eben keine vorgegebenen Definitionen darüber gibt, was ein Staat ist, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und das ist eben die Essenz von Demokratie. Das ändert sich alle 5 Jahre, alle 10 Jahre, alle 20 oder 30 Jahre. Also die Anschauung darüber, wer dazugehört und wer nicht dazugehört, kann sich andauernd ändern. Und das ist aber die Essenz ja des Demokratischen, dass das in Bewegung ist. Ja, also weil das ist genau die zentrale Hypothese des Aufklärungsdenkens, jetzt beispielsweise bei Rousseau, noch expliziter bei Kant. Das basiert eben auf was sich in der Doktrin nennt, sich das eben Rechtspositivismus. Positives Recht im Gegensatz zu Naturrecht ist Recht, was quasi gesetzt wird und was eben so gesetzt wird und nicht anders. Das heißt eben nicht, dass es ein wesenhaftes Recht gibt, dass es eine richtige Entscheidung war, dieses Gesetz so zu treffen, von der Natur der Sache her, dass es da irgendeine Wahrheit gibt, sondern das heißt, wir haben es so beschlossen, wir haben es an dem und dem Tag, hat diese Gruppe, die so und so in diesem Verfahren so und so diskutiert hat aufgrund diesen, jenen und diesen anderen Informationen und aufgrund dieser, jener Mehrheitszusammensetzung hat diese Entscheidung X getroffen. Und diese Entscheidung X gilt aufgrund von Regeln, die wir vorher festgesetzt haben, bis auf Weiteres. Das heißt aber, sie kann nächstes Jahr geändert werden. So, also positives Recht gilt, solange es nicht geändert worden ist. Das wäre quasi die philosophische Definition. Damit hebel ich im Grunde genommen alle Behauptungen aus, dass irgendjemand jetzt kommen kann und sagen, ja, das gilt jetzt hier einfach, ja, das ist jetzt normal. Mhm. Es ist nur normal, solange es nicht für unnormal erklärt wird. Das ist Essenz von demokratischen Entscheidungsprozessen. immer den Umweg über die Negation. Das Positive wird quasi freigelassen. Das Positive ist das Unbestimmte. Deswegen hat ja auch Adorno zum Beispiel diesen ganz stark positiv aufgeladenen Begriff der Nicht-Identität. Oder eben Vielfalt. Ja, man könnte auch sagen, Vielfalt wäre der Positivbegriff dazu. Das heißt aber nichts anderes, als dass ich nicht identisch bin mit einem meiner Attribute als Bürgerin oder Bürger, sondern dass ich immer gespalten bin. Ja, also ich bin Staatsbürger, dann bin ich noch sozusagen Konsumentin, dann bin ich noch Arbeitnehmer vielleicht, ja, dann bin ich in hunderten von verschiedenen, dann bin ich gehöre ich zu irgendeinem Beruf, mit dem ich vielleicht zufrieden oder nicht zufrieden, wo ich mich mit der jeweiligen Peer Group identifizieren kann oder nicht. Und das ist, glaube ich, Modernismus. Das ist sozusagen avancierter Modernismus. Rousseau hat ja das im Prinzip in der Philosophie erfunden, indem er eben Citoyen und Bourgeois, Staatsbürger und Bourgeois, gesagt hat, das ist der Witz von Demokratie, ist diese Spaltung. Nicht mit meinem Klassenstandpunkt, nicht mit meinen persönlichen Interessen übereinzustimmen, ist überhaupt Subjektivität. Alles andere ist sozusagen primitiv, ja, ist halt reine Interessenverfolgung, ja. Und das ist eben Feudalismus, wo ich im Prinzip eigentlich keine anderen Interessen haben kann als diejenigen, die eben meiner Klasse und meiner ganzen, also die meinen Attributen entsprechen. Und Subjektivität ist quasi Nicht-Identität, heißt davon abweichen zu können.
Das würde eben auch bedeuten, also dass dieses, wie sieht das aus mit dem Determinismus, also so eine Idee, dass man von seiner Zugehörigkeit gar nicht entkommen könnte, oder?
Genau, das ist die emanzipatorische Hypothese, ist, man kann ihr prinzipiell immer entkommen. Ja? Das heißt, man könnte ja so gewissermaßen sagen, alle revolutionären oder bedeutenden emanzipatorischen Erfindungen der Moderne, also wenn wir jetzt zum Beispiel die drei Namen Marx, Freud und Bourdieu nehmen, die alle drei quasi deterministische Doktrinen entwickelt haben, um zu erklären, warum wir nicht Herr und im eigenen Haus sind, wie Freud es sagt. Also quasi, wir werden vom Unbewussten gesteuert, von Dingen in der Vergangenheit, Kindheit, Traumata und so weiter. Und Marx und Bourdieu sagt eben, wir sind sozusagen von unserer Klasse, und Bourdieu wird ja etwas genauer, indem er sagt, Klasse ist viel komplexer, als Marx es dachte. Weil das hat ganz stark was mit kulturellen Zugehörigkeiten zu tun, mit Herkunftsmilieus, ja, mit Sozialisationsformen, und alle diese Denkformen kann man quasi deterministisch interpretieren. So wird es in der Theorie auch oft gemacht. Also man kann dem nicht entkommen. Ja, wir sind gekettet an Herkunftsmilieus und Schicksale der Vergangenheit und Klassenzugehörigkeit. Aber die wirklich emanzipatorische, der eigentliche Twist dieser fortschrittlichen Theorien besteht natürlich darin, dass Emanzipation eben die theoretische und praktische Arbeit oder die politische oder die existenzielle Arbeit ist, sich da rauszuarbeiten. Es ist die Arbeit des Entkommens, ist die Arbeit des Nicht-Übereinstimmens, ist die Arbeit, sich zu unterscheiden von sich selbst.
Ich dachte, dass gerade Bourdieu dieses Entkommen können eigentlich nicht dachte. Also das war auf jeden Fall etwas, warum ich dann das Buch von Bourdieu wieder weggelegt habe, weil ich das so interpretiert hatte, dass er eigentlich davon ausgeht, dass das gar nicht möglich ist, diesen Determinismus zu entkommen.
Das ist eben das Problem. Das Problem besteht darin, deswegen würde ich eben so großen Wert darauf legen, auf diesen positiv aufgeladenen Begriff von emanzipatorischer Nicht-Identität, weil Befreiung oder Emanzipation immer etwas mit dem Hinauswachsen aus einer Begrenzung und aus einem Schicksal zu tun hat. In diesem Falle, es gibt auch bei Marx natürlich diesen Determinismus, und im Grunde genommen ist es ja ein Trick, dieser Begriff Revolution ist ja einfach ein Trick, um aus dem immanenten Drive der Theorie, die eben eigentlich deterministisch ist, also die sozusagen Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft erklärt, rauszukommen, ja, also sich sozusagen rauskatapultieren zu können. Aber das ist nicht der starke Punkt der Theorie. Der starke Punkt ist der Determinismus, ist die Gesetzmäßigkeit. Das heißt, die Theorie, das ist eben das große Problem, dass diese Professionen, also sagen wir mal moderne Wissenschaft, haben ihren starken Punkt in der Erklärung von Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, die können historisch genetisch, die erklären die historische Genese, wie wir bis zu diesem Punkt gekommen sind, an dem wir heute stehen. Wie es zu diesem quasi schicksalhaft zu den Zuständen gekommen ist, die wir heute haben und zu den Leidenssyndromen, die wir haben. Aber der Schwachpunkt aller dieser Theorien ist, dass sie quasi nichts, dass sie quasi als die Profession der Wissenschaft. Bisschen anders ist die Psychoanalyse vielleicht, weil sie den Anspruch der Heilung hat, aber die ja auch nicht so richtig, aber sagen wir mal, der Anspruch ist stärker da vielleicht. Ja. Aber jetzt bei Bourdieu und Marx, das ist nicht der starke Punkt der Profession. Deswegen werden natürlich diese Leute eher rezipiert für die deterministischen Anteile. Und das hat aber was mit der Berufsförmigkeit von Wissenschaft zu tun. Quasi die Anerkennungsfähigkeit von solider wissenschaftlicher Arbeit steht und fällt damit, ob man handwerklich gut arbeitet und so weiter. Und dann, diese Sachen sind natürlich viel leichter. Es geht unendlich viel leichter, diese Schicksalhaftigkeit zu erklären, als und in dem Moment, wo ich dann darüber hinausgehen will, nämlich zu der Frage, was tun, zu der Frage, was für Gegenstrategien, dann wird es eben sofort, dann würden die Kollegen fangen dann an zu sagen, ja, das ist ja unwissenschaftlich. Also was machst du hier? Ja, dafür sind wir nicht ausgebildet. Und deswegen ist das Problem bei Bourdieu zum Beispiel, dass er immer wieder darüber hinausgeht, aber dann, das sind halt dann wie in den meisten wissenschaftlichen Texten, nur dann immer quasi am Ende, da kommt dann so ein Ausblick, ja, und es wird dann so leicht orakelhaft. Aber das sind nicht die stark rezipierten Anteile der Theorien. Deswegen sieht es dann immer so aus, als ob das so was leicht selbstgenügsam Geschlossenes hätte, dieses Theoriegebäude. Und es gibt zum Beispiel in dem feministischen Buch von ihm gibt es schon ziemlich gute Passagen, wo er zum Beispiel sagt, da gibt es dieses Bild von ihm, dass er sagt, also die männliche Herrschaft heißt es ja, eines seiner spätesten Bücher, die er geschrieben hat, und da geht es da um die Frage, wie entkommt man, also wie überwindet man diese männliche Herrschaft, also, und dann eben geht es ja immer wieder zurück, natürlich, also wie entstand sie überhaupt? Das ist im Prinzip ähnlich, wie das sehr viele andere auch, wie Adorno und Horkheimer beschrieben haben. Es ist sozusagen eine jahrhundertelange Dressur, ja, also Männlichkeit im Sinne von Triebverzicht, im Sinne von Selbstdisziplinierung und so weiter. Zurichtung heißt es ja bei Adorno ganz stark und bei Bourdieu heißt es eben Dressur. Ja? Also Dressur heißt ja, bestimmte Sachen hat man sich antrainiert und bestimmte andere Sachen hat man sich abtrainiert. Ja, bestimmte Erfahrungspotenziale. Und dann sagt Bourdieu, es bedarf jetzt einer wahren Arbeit der Gegendressur, also um jetzt sich davon zu befreien, von dieser Maskulinität, von dieser bestimmten Art von Herrschaft und mangelnder Erfahrungsfähigkeit und Offenheit. Und dann geht es darum, dass er sagt, ja, und auch das ist sozusagen ein Kampf, ja, man muss diesen Kampf führen. Und dann sagt er, es ist gleichzeitig aber wichtig, man muss die Perspektive des Kampfes auch verlassen können. Und das sind so, da gibt es dann immer wieder so Passagen, wo man schon sagen kann, naja, versucht die Theorie quasi über sich selbst als Theorie, als wissenschaftliche Disziplin hinauszugehen und anzudeuten, ja, bestimmte Formen von Lebenspraxis, ja, oder von Handlungsmustern, die zu denken, da wird es dann, ja, das bleibt dann immer sehr andeutungshaft, ja. Deswegen sind das die Dinge, die meistens nicht so stark rezipiert werden und deswegen heften manche Leute das dann eben eigentlich als deterministisch oder fatalistisch ab. Ich lese das Ganze anders und das ist aber genau schon wieder so ein Aspekt für die Definition der Frage, wozu brauche ich überhaupt Theorie und wozu brauche ich Wissenschaft? Und ich halte es eben für äußerst wichtig, dass man quasi die als Tools gebraucht, ja, also dass es eben nicht abgedichtete, geschlossene Systeme sind und dass es darum geht, wer hat Recht, sondern dass wir einfach sehr lässig und pragmatisch überlegen, ja, wozu ist irgendeine Theorie gut, wozu ist eine andere gut und wie können wir die quasi jeweils benutzen, anstatt so eine falsche Richtigkeitsdoktrin eigentlich aufzustellen, weil damit gehen wir eigentlich in die Falle dieser professionellen Disziplinen, die das Ganze steril machen. Also dieses Ganze unkreativ machen und die uns über diesen Punkt der bloßen Analyse letztlich nicht hinausführen. Weil das ist ja quasi, könnte man sagen, die dritte Krux der modernen Theorie. Das eine ist Universalität und Partikularität. Das zweite ist quasi Staat und demokratischer Staat und undemokratische oder oligarchische Wirtschaft, dieser Widerspruch. Und das dritte ist Theorie und Praxis. Das große große Drama, was eigentlich dauernd aufgeführt wird. Und die Frage ist eben, ob dieses Begehren nach veränderter Praxis, wie stark das in die Theorie selber Eingang finden kann. So, das halte ich eben für einen ganz wesentlichen Aspekt. Und da glaube ich, kann man, da findet ein, glaube ich schon, ein sehr starker Konflikt statt. Das sind natürlich Sachen, die eher im feministischen Kontext so abgehandelt werden, weil da gibt es eher so ein, und auch im postkolonialen Diskurs, weil da glaube ich so eine Art von, ja, positiver Begriff von Partisanship, ja, also man ist sozusagen parteiisch oder so, man ist sozusagen legitimerweise parteiisch. Da ist es eher okay, aber in sehr vielen anderen Bereichen ist es nicht okay. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass es gibt wenige Beispiele, da würde ich jetzt sozusagen quasi im Sinne unseres Gesprächs quasi partikular argumentieren, es gibt wenige Beispiele dafür, dass Angehörige der weißen, gebildeten, bürgerlichen, akademischen Mittelschicht, Heterosexuelle, für die ist es wahnsinnig schwer, für diese Leute gewissermaßen, also wie können die sozusagen progressive, konkrete Forderungen, also wo wäre da eine Partisanship, ja? Weil sie können quasi im Namen ihrer Gruppe, das ist zugleich jetzt die These, warum eine Behauptung von mir nochmal, um zu illustrieren, warum ich Identität so schwierig finde, weil das ist natürlich eine Identität, in deren Namen man gar keine progressiven Forderungen erheben kann, weil das ist ja quasi die dominierende Bezugsgruppe in unserer Gesellschaft. Deswegen ist, und das ist eine Übungsfrage und eine Konventionsfrage, können diese Leute auch quasi, wie könnten sie sich stärker bekennen zu irgendetwas, was nicht identisch ist mit ihrer Gruppe? Ja, weil es wird ja immer so getan, dass jemand, der zu einer solchen Gruppe gehört, immer schon automatisch den Herrschenden gehört. Und insofern gar nichts anderes wünschen kann, als halt zu den Herrschenden zu gehören. Also eine blockierte Wunschmaschine, könnte man sagen.
Da wäre für mich auch die anderen beiden Begriffe der Normen und auch der Hegemonie. Also inwiefern Normen auch grundsätzlich sind für eine Gesellschaft. Und was es da mit Hegemonie auf sich dann hat?
Also ich denke, das ist eben auch wieder so ein schwieriges Feld, weil auch da bei der Frage von Norm oder Hegemonie gibt es, glaube ich, ganz stark eine Widersprüchlichkeit zwischen der Beschreibung, also der analytischen Beschreibung von gesellschaftlichen Verhältnissen und der normativen Beschreibung, also die, wo dann die Frage drinsteckt, von alternativen Möglichkeiten. Ja, und also könnten Normen auch anders strukturiert sein. Ich denke, zunächst mal muss man festhalten, es gibt faktisch immer hegemoniale Normen. Also im Grunde genommen quasi geschriebene oder ungeschriebene Vorschriften, um jetzt diese Semantik des Schreibens zu benutzen, die ja nicht unplausibel ist, weil Normen auch sehr viel mit Gesetzen, die typischerweise geschrieben werden, schriftlich abgefasst werden, zu tun hat. Und insofern glaube ich schon, es gibt immer in allen Gesellschaften im Grunde genommen so eine Art herrschende Normalitätsvorstellung. Und ich glaube, das muss man zunächst mal erstmal so hinnehmen und analysieren, also um es verstehen zu können. Und dann ist ja die Frage, gibt es eine, die für das progressive aufklärerische Denken wichtige Frage ist ja, wie könnte diese herrschende Norm sich verändern? Wie könnte sie im Grunde genommen offener werden, durchlässiger werden? Wie könnte sie nicht mehr so stark einen herrschenden Lebensstil und damit verbundene Weltanschauungen nur stützen und alle anderen letztlich de facto diskriminieren, ja, oder ausschließen oder benachteiligen. Ja, ich glaube, so kann man dieses Problem erstmal so als Frage präsentieren letztlich. Ja. Und insofern würde ich schon sagen, dass es für unsere Gesellschaften, jetzt wenn man jetzt so in den industriegesellschaftlichen reichen Norden nimmt, ist die herrschende Norm, hat natürlich unglaublich viel zu tun mit der Realität, mit einer Art Vorschrift, wie man zu leben hat, also mit einer Art Normalität, wie normalerweise gelebt wird, wie man sich einen normalen Lebenslauf vorstellt, also gewissermaßen eine ganz starke Normierung von Existenzen letztlich. Und da ist die gegenhegemoniale Ansicht der Dinge natürlich sehr stark, könnte diese Norm nicht sich auflösen, ja, könnte sie nicht wesentlich mehr Ausnahmen erlauben, könnte sie nicht viel elastischer sein. Und das ist, glaube ich, immer, das ist eigentlich die Frage, um die, glaube ich, gerungen wird. Also im Grunde genommen könnte man sagen, die Norm definiert die herrschende Lebensweise. Es ist eine Vorstellung, die wir haben über die Art und Weise, wie wir zusammenleben möchten. Ja, und die ist eben teilweise rechtlich und teilweise kulturell, weil es ist ja so, dass den Unterschied von beiden kann ich ja ganz stark festhalten. Wenn ich jetzt beispielsweise die Norm der Gleichberechtigung nehme, der Geschlechter, heute, dann ist es eben so, auf der einen Seite gibt es eine eigentlich geglaubte, tatsächlich oder vermeintlich geglaubte neue Norm der Gleichberechtigung der Geschlechter. Ja, also für 90% aller jungen Paare, die beispielsweise jetzt irgendwie zusammenleben und ein Kind bekommen, 90% nehmen sich vor und sagen, das sind in welchen Erhebungen, dass sie sich die Haushalts- und Erziehungsarbeit verteilen wollen. Und wenn diese gleichen Bezugsgruppen dann einige Jahre später befragt werden, wie viele haben es geschafft, dann kommt halt raus, es haben, glaube ich, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf, 20% geschafft oder sowas. Ja? Diese Abweichung von 60% oder so etwas erklärt sich eben nicht dadurch, dass die Leute, also sozusagen, dass die letztlich alle nicht glauben an diese richtige Norm, sondern dass es da im Grunde genommen natürlich nochmal eine tiefere Schicht von kultureller Norm gibt, die nichts mit bewusster Zustimmung oder so etwas zu tun hat, sondern die im Grunde genommen die Realität des Alltags trägt. Also selbstverständliche Rollenverteilungen, die im Grunde genommen eben nicht, also das, was nicht dauernd ausgehandelt wird, das, was im Grunde genommen sich mehr oder weniger automatisch ergibt über die Strukturen des Arbeitsmarktes, die Strukturen von Kinderbetreuung, die gesellschaftlichen Erwartungen und so weiter. Alleine die Sprache. Also alleine, dass in irgendeinem Betrieb im Grunde genommen niemand sorgenvoll den männlichen Arbeitnehmer im Grunde genommen fragt, also ängstlich fragt, wann er wieder einsteigt, nachdem ein Kind geboren wird. Also man geht davon aus, der nimmt seine gesetzlich ermöglichte Elternzeit und danach ist er einfach wieder da. Also niemand hat Angst, dass der jetzt jahrelang weg ist oder jahrelang in Teilzeit geht.
Ja.
Das ist absolut selbstverständlich. Und wenn er es macht, dann muss er das ganz umständlich erklären. Dann ist es gewissermaßen, hat er die Beweislast. Ja. Also diese Selbstverständlichkeit, dass es geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als gesellschaftliche Institution gibt, das ist eben eine tiefer liegende kulturelle Norm. Das ist jetzt so ein Beispiel, wo man sagen kann, was wie hegemonialer Wandel man sich denn vorstellen kann. Nämlich indem natürlich man sich überlegen würde, wenn wir es tatsächlich ernst meinen mit Gleichberechtigung der Geschlechter, dann müsste man im Prinzip alle Zonen, in der faktisch diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung als strukturinstitutionell noch verankert ist, im Grunde genommen aggressiv bekämpfen. Ja? Also sozusagen sämtliche Vorrichtungen des Arbeitsmarktes, alle Elemente des Rentensystems, die Sprache und so weiter, müsste komplett nochmal neu durchleuchtet und neu eingerichtet werden, damit diese Norm, an die gewissermaßen auf der manifesten Ebene geglaubt wird, damit sie auch auf der latenten Ebene, also auf der Alltagsebene trägt. So könnte man vielleicht sagen. Also und insofern ist das eine der spannendsten Fragen, dass ich heute in der Gegenwart, in der wir leben, ich würde eben sagen, das Problem ist nicht längst schon nicht mehr, wie man diese Norm angreifen kann, sondern das Problem ist, wie man halt eine andere Norm erzeugen kann. Eine neue Norm, also quasi wie man auf der schöpferischen Ebene. Ich glaube, diese Zeit, wo man diese herrschende Norm der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung, natürlich kann man den ganzen Tag wieder neue Untersuchungen und Erhebungen machen, wie das alles läuft, aber da dreht sich, glaube ich, die Gesellschaft seit einigen Jahrzehnten im Kreis. Also wir brauchen eine neue Norm und das würde natürlich heißen, dass man viel offensiver im Grunde genommen versucht, diese eine solche neue Norm in der Gesellschaft durchzusetzen. Das würde natürlich auch bedeuten, dass man alle, die sich nicht daran halten, viel aggressiver ächten müsste. Ja, also um jetzt einen etwas negativ konnotierten Begriff zu gebrauchen. Sprich, das ist eben nicht ein Angebot. Müsste sich auch, glaube ich, der einer gewissen Militanz, also sich zu der bekennen.
Also auch, dass man eben daran arbeiten würde, eine neue Norm alltagspraktisch werden zu lassen.
Genau. Ja, und dass die sich nicht daran halten, dass man natürlich da mit der Macht der sozialen Beschämung im Grunde genommen umgekehrt der jetzt noch gültigen Norm von Männlichkeit und so weiter nicht genügen und von bestimmten Karrierevorstellungen, die werden ja de facto auch beschämt. Sozusagen Mann der bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit und Fokussierung von biografischen Energien und so weiter nicht gerecht wird, werde ich auch beschämt heute. Das heißt, umgekehrt müssten natürlich die in Zukunft Zukunft in einer emanzipatorischen Ordnung müssten, die das quasi noch nicht verstanden haben oder die sich dagegen sträuben, die müssten natürlich stärker moralisch beschämt werden. Und? Also sprich, diese Idee, diese liberale Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder nach seiner Fasson, also diese Idee von, diese harmlose Vorstellung von, es macht eh so jeder, wie er will, ist natürlich völlig naiv.
Genau, also wobei eben, gerade wenn es um dieses Beschämen geht oder um dieses neue Normen zu akzeptieren oder umzusetzen oder sie auch für sich zu übernehmen, sage ich mal, das ist ja ein sehr schwieriger Prozess, weil ja auch immer die Frage ist, wie hat sich diese neue Norm etabliert oder entwickelt?
Ja.
Und das ist ja irgendwie, also das finde ich für mich, wenn du das so sagst oder wenn ich darüber nachdenke, hat das schon auch eine bedrohliche Komponente, in dem Sinne, dass das ja bedeuten würde, dass wir doch Normen übernehmen müssen.
Naja, man kann es natürlich, wir können es natürlich auch trockener und sozusagen defensiver und friedlicher formulieren. Wir können sagen, wir basteln, also wenn wir legal neue Normen haben, basteln wir an anderen Anreizsystemen. Ja? Also quasi Motivationsstrukturen. Anreizsysteme, die es wahrscheinlicher machen, dass die Leute sich so und nicht anders verhalten. Mhm. Und also Belohnungs- und Anreizsysteme. So könnte ich natürlich hergehen und sagen, Belohnung- und Bestrafungssysteme gibt's ja heute auch schon. Also sprich, bestimmte Formen von, also unser Rentensystem beispielsweise, belohnt lebenslange Vollzeiterwerbstätigkeit mit zusätzlichen, mit vielen Rentenpunkten, was mir dann sozusagen im Alter eine gute Rente ermöglicht. Ja. Sie bestraft im Prinzip die Investition, und ich sage jetzt mal, es ist Lebenszeit, investierte Lebenszeit, sie bestraft die Arbeit in ehrenamtlichen Vereinen, die Arbeit in der Kunst, die Arbeit in der Familie, die Arbeit in Freundschaftskontexten, die Arbeit im politischen Aktivismus und so weiter. Und das ist eine ganz, ganz klare Struktur und da auch, täuscht sich ja auch keiner in der Gesellschaft drüber. Es ist im Grunde genommen eine ganz klare Ansage darüber, was erwünscht ist und was nicht so erwünscht ist, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Und wenn ich jetzt im Sinne deiner Sorge über die Macht von Normen das jetzt anwende, dann würde das eben bedeuten, dann wäre es schon mal vielleicht ein defensiver oder vorsichtigerer Schritt. Ich würde das ganze Rentensystem reformieren und sagen, Erziehungszeiten oder Zeiten von sozialem Engagement und so weiter werden exakt genauso honoriert wie Erwerbsarbeitszeiten. Denen wird im Grunde genommen auf der Ebene der gesellschaftlichen Aussage darüber, was wichtig ist und wertvoll, wird auf der Ebene der Versicherungsmathematik der exakt gleiche Wert zugeschrieben. Das ist aber keine, jetzt könnte man sagen, es ist ja eine ganz harmlose Operation, ist es aber nicht, weil das entwertet, ich komme sozusagen aus dem Aufstellen einer Wertehierarchie nicht hinaus. Weil dadurch entwerte ich nämlich im Vergleich die Leistungen, die beruflichen Leistungen. Ja, sie werden, also durch die Gleichstellung von Tätigkeit 1 mit Tätigkeit Y, sagen wir Y war jetzt Erwerbsarbeit, traditionell männliche Domäne, wird diese automatisch abgewertet. Also da komme ich komme sozusagen aus dieser Problematik nicht hinaus. Also, ich komme so um diese, letztlich um die Wertschätzungshierarchie, also dass alles letztlich als soziale Relationen, meine Handlungen und damit auch meine Person ausgedrückt wird, da komme ich nicht drum rum.
Am Ende des dritten Gesprächs sind wir bei der Frage der Normen angelangt, welche weitere Überlegungen nach sich zieht. Ich musste an eine Angehörige der Mapuche in Chile denken, die einst zu mir über Gleichberechtigung gesprochen hat, im Sinne dessen, dass dies nicht bedeutet, dass Mann und Frau die gleiche Arbeit machen, sondern dass alle Arbeit gleich viel wert ist. Die Abwertung der traditionell weiblichen Reproduktionsarbeit sei durch die spanischen Invasoren in ihre Kultur gebracht worden. Die Gespräche mit Michael Hirsch hatten zum Ziel, mehr über den Begriff der Nicht-Identität zu erfahren und diesen Begriff besser zu verstehen. Wichtig festzuhalten scheint mir, dass das in der Zukunft Liegende offen ist. Was also dann Normen angeht, könnte das heißen, dass diese stets als temporär anzuerkennen wären. Ich danke Michael herzlich für seine Zeit und für das Teilen seiner Gedanken mit mir und mit uns, die diese Gespräche anhören.